Vor ein paar Wochen stand ich hier vor euch und habe euch erzählt, dass es so wäre, dass es auf bestimmte Fragen eben einfach keine Antwort gibt. Und dass wir uns damit abfinden müssen. Und dass es sogar gut so ist. Vielleicht erinnert sich sogar der eine oder andere, vielleicht auch einfach nur an dieses komische Gefühl, was dabei aufkommt, wenn man solche Gedanken hegen muss, dass man auf Fragen keine Antworten bekommt. Es gehört ja zu unserem Leben dazu und ich bin aufgewachsen mit wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Ja. Wir haben Fragen. Und ich stehe heute hier, weil ich widerrufen will. Ich möchte widerrufen, was ich gesagt habe. Ich habe behauptet, es gebe auf bestimmte Fragen keine Antwort und das stimmt nicht. Ich habe kurz nach dieser Predigt gemerkt, das war Mist, was ich da erzählte. Es gibt auf jede Frage eine Antwort. Auf einfach jede. Das fühlt sich manchmal eben nur so an. Und ich erlebe das manchmal, wenn ich zum Beispiel mit meinem Neffen Sport treibe, treiben dann zusammen Sport und es ist auch ein bisschen technischer Sport und da klappt dann nicht immer alles. Ja. Und dann sehe ich ihn immer, wie er wütend durch die Gegend schreitet und sagt, warum? Warum jetzt? Warum ist mir das jetzt nicht gelungen? Und er sucht nach einer Antwort, die dann auch gar nicht zu finden ist. Und im Grunde genommen weiß ich auch ganz genau, die würde er in dem Moment auch gar nicht hören wollen, wenn man ihm sagen würde, was er falsch gemacht hat. Geht uns ja auch manchmal so, oder? Wir wollen ja gar nicht hören, was wir falsch gemacht haben. Stell dir mal vor, auf jede Frage gibst du sofort eine Antwort in deinem Leben, wenn du rufst und schreist, warum denn? Und du bekämst wirklich eine ehrliche Antwort. Vielleicht, weil du Mist gebaut hast. Will ich das dann hören? Und das sind vielleicht dann so die ganz einfachen Sachen und die Dinge, die wir leicht tragen können. Aber natürlich gibt es auch die ganz schweren Fragen nach dem Warum. Und es liegt so in uns Menschen, nach einem Warum zu fragen. Wir wollen für alles eine Klärung haben. Wir brauchen eine Antwort auf ein Warum, weil wir viele Warums in uns tragen. Es ist die Frage nach dem Sinn. Warum sind wir hier? Es ist etwas zutiefst Normales, zutiefst Menschliches, nach dem Warum zu fragen. Gerade dann, wenn einem die Antwort nicht selbstverständlich parat ist. Es gehört zu unserem Leben. In Fragen und in Zeiten, in denen es uns eben nicht gut geht, in denen es schwieriger ist als sonst, in denen Dinge passieren, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Die Tage sprach ich mit einem gerade pensionierten Pastor, der erzählte von einer Frau in seiner Gemeinde, die so treu war, ihr Leben lang für Gott, und plötzlich erblindete. Plötzlich nicht mehr sehen konnte, plötzlich nicht mehr in die Gemeinde gehen konnte, was ihr Leben so ausgemacht hat. Da bleibt im Raum die Frage, warum? Warum? Oder so mancher, der dann gerade in Rente geht und in dem Moment krank wird, schwer krank wird, fragt man sich dann auch, warum gerade jetzt? Warum gerade ich? Warum gerade der? Warum trifft es ihn? Oder Fragen des Zweifels. Im Glauben, da gibt es so viele schwere Fragen manchmal, wo man dann anfängt, an Gott zu zweifeln. Ich las die Tage von einer Begebenheit aus dem 18. Jahrhundert, war so um 1750 rum. Da wurde ein Ratsherr aus Kleve zu Friedrich dem Großen eingeladen, weil der hat bei sich zu Hause immer so Gesprächsrunden veranstaltet. Der hatte sogar den Voltaire eingestellt. Es war die Zeit der Aufklärung. Und Voltaire war so berühmt, hat alle Menschen begeistert, dass sogar in Deutschland die Menschen Französisch gelernt haben, um seine Schriften im Original lesen zu können. Und dieser Mann aus Kleve war so einer, der konnte da hingehen und konnte dann auf Französisch diskutieren. Und es war ein sehr frommer Mann. Und ich frage mich, wie der sich wohl gefühlt hat. seit seiner Kutsche von Kleve nach Potsdam gefahren ist und wusste, ich gehe dahin und muss über meinen Glauben diskutieren und werde mir von Voltaire, diesem berühmten Mann, den alle kennen, der in aller Munde ist, vermutlich erklären lassen, wie schwach und wie unsinnig mein Glaube ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich gezweifelt hat, aber ich kann mir das vorstellen. Man sich dann plötzlich fragt, was ist mit meinem Glauben? Und auch das kennen wir. Du siehst irgendeine Fernsehsendung oder du siehst jemanden, der dir viel klüger erscheint als du selbst und der stellt dich und deinen Glauben in Frage. Und dann fängst du an zu zweifeln. Und vielleicht wiegen am schwersten die Momente, in denen du nicht nur keine Antwort bekommst, sondern das Gefühl hast, dass Gott ganz fern ist. Die Frage nach dem Warum der Gottesferne, denke ich mir, ist wohl die allerschwerste. Sich zu fragen, Gott, warum fühlt sich das gerade so weit weg an? Wieso bist du nicht hier bei mir? Wieso kann ich dich nicht spüren? Warum fühle ich dich nicht? Vielleicht in Momenten auch der Enttäuschung, der Ungerechtigkeit. An die wir uns auch gewöhnen müssen im Laufe unseres Lebens, wo Dinge passieren, wo wir uns fragen, Gott, warum bist du nicht da? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hilfst du mir in diesem Moment nicht? Es fühlt sich gerade unfassbar ungerecht an. Das kann doch so nicht sein und nicht so stehen bleiben. Diese Situation erleben ja nicht nur wir. Und die in der Bibel wohl zutiefst und am meisten prägendste Aussage der Gottverlassenheit kam ja von Jesus selbst. Der Moment, in dem er am Kreuz hing und fragte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für ein Moment, oder? Der Sohn Gottes hängt da am Kreuz für unsere Schuld, für meine Schuld, für das, was ich gemacht habe, für deine Schuld, um alles abzunehmen, um alles reinzuwaschen, um dafür zu sorgen, zu sagen, guck mal, wir können diesen Moment, so wie wir es gerade in dem Lied gehört haben, erleben, wo wir irgendwann Gott gegenübertreten und alles ist gut. Und er sagt, du hast es gut gemacht. Um diesen Moment herstellen zu können, hängt er da an diesem Kreuz und fühlt sich von Gott verlassen. Selbst Jesus hatte diese Momente. Es ist gut, dass es so steht. Man könnte es ja als Moment der Schwachheit interpretieren, oder? Man könnte ja sagen, ja, siehst du, auch er. Am Ende, wo war denn sein Gott? Nicht mal gefühlt hat er ihn. Mir macht das Mut, dass Jesus das fragte. Mir sagt es, dass es okay ist, solche Fragen zu stellen. Es sagt mir, es ist normal, es gehört zum Leben anscheinend dazu. Zu dem, was hier auf der Erde passiert, gehören die Momente dazu, in denen man fragt, Gott, wo bist du eigentlich? Und dass Gott darauf klarkommt, dass ich das darf, dass ich fragen darf, Gott, warum hast du mich verlassen? Obwohl wir, wenn wir mit Intellekt daran gehen, doch alle wissen, Gott verlässt uns nicht. Und auch Jesus wusste das in dem Moment, da können wir uns sicher sein. Er wusste, dass Gott ihn nicht verlassen hat. Aber es fühlte sich für ihn so an und er musste es rausschreien. Und er wollte, dass wir es hören. Jesus wollte, dass wir hören, dass er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dessen können wir uns sicher sein. Kein Wort, das Jesus gesprochen hat, war sinnlos. Und wenn wir das überlegen, dann ganz sicherlich erst recht nicht die Worte, die er noch am Kreuz sprach. Es war ein Schrei in unsere Zeiten. und sagt, denkt daran, es ist normal zu fragen, wo Gott ist. Aber sagt mir gleichzeitig, dass auch für Jesus der Adressat dieser Frage immer noch Gott war. Er hat nicht die, die da unten waren, gefragt, hört mal, wo ist denn Gott? Warum hat er mich verlassen? Sondern weiterhin war für Jesus der Adressat dieser Frage sein Vater. Es war immer noch Gott, den er fragte. Und das sollte uns eine Lehre sein, das sollte uns sagen, wie wir in diesen Momenten auch mit dieser Frage umgehen sollten. Wo wir hingehen sollten mit dieser Frage. Weil es passiert uns viel zu leicht und viel zu oft, dass wir uns an die falschen Stellen wenden. Da ist ganz schnell mal der Adressat die falsche Stelle. Irgend so ein YouTube-Video. In der Pissrinne des Internets. Bei YouTube. Was wir da so alles finden. So schlaue Dinge. Da sollten wir uns fragen, ob Gott wirklich noch der Adressat meiner Frage ist. Oder ob ich das Gefühl habe, ja, Gott gibt mir ja keine Antworten, dann suche ich sie eben da. Oder in so mancher Schrift, in manchem Traktat, was so verteilt wird. Es ist okay, die Dinge zu lesen, es ist okay, die Dinge sich anzuschauen, aber ich sollte mich fragen, frage ich hier immer noch Gott, wo bist du? Ist Gott wirklich der, den ich anrufe? Bei Jesus war es so. Es ist ja nicht der einzige Satz, den Jesus gesprochen hat. Er sagte dann ja auch, und in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, Gott war bei Jesus und er wusste das auch. Und er hatte auch in diesem schweren Moment alles, was er hatte, alles, was er war, an Gott übergeben, an seinen Vater. Es war ihm klar, wo der Weg hingehen sollte. Es war klar, was wichtig ist. Und es war klar, worauf er vertrauen soll. Worauf legst du dein echtes Vertrauen, wenn es schwierig wird? Wenn es anstrengend wird? Wenn es vielleicht auch gerade hektisch wird? Es müssen ja auch nicht immer die großen Krisen sein im Leben, wenn man Gottesferne spürt. Manchmal ist es auch die Hektik des Alltages, oder? Die uns so einnimmt. Und wo man am Abend plötzlich merkt, meine Güte, wo war Gott heute? Manchmal merkt man es nach Wochen oder Jahren. Wo war eigentlich Gott? Wo war er in meinem Leben? Wo habe ich ihn hineingelassen? Und vielleicht sogar in den Momenten, wo du nach Gott gesucht hast und trotzdem hat es sich so angefühlt, als wäre er nicht da, sagt mir diese Situation und die Aussage von Jesus, dass er seinen Geist in die Hände Gottes befiehlt, dass er nur Gott vertraut. Vertraust du Jesus wirklich 100%? In den Momenten, wo es gerade nicht so läuft, wie es sollte, ist dein Vertrauen bei Gott? Ganz und gar. Oder vertraust du da lieber auf den einen oder anderen Freund, der dir Sicherheit gibt? Oder auf den einen oder anderen Familienangehörigen? Oder auf den Fernseher, auf die Serie, auf weiß ich was? Was uns alles heutzutage Vertrauen gibt und schenken soll. Die Versicherung, das Auto, was auch immer. Worauf wir alles vertrauen. Dieser Ratsherr aus Kleve, der dann in Potsdam war, saß dann bei dem Voltaire. Und dieser Voltaire, hochgelobt, auch heute noch als kluger Mann, wahrer zweifelsohne, aber der war ein Fiesling. Der hat sich mit allem und jedem verstritten. Immer wieder. Und er wollte Menschen eigentlich nur provozieren. Der sagte dann in diesem Gespräch irgendwann mittendrin, für einen Taler, für einen preußischen Taler, verkaufe ich mein Recht im Himmelreich, meinen Platz, den ich dort habe. Um die Leute zu provozieren, vielleicht auch gerade diesen Mann aus Kleve. Die Antwort des Ratsherrn war, nun Herr Voltaire, hier sind wir gerade in Preußen. Und in Preußen herrscht das Besitzrecht. Und das muss man hier nachweisen. Können Sie mir denn überhaupt einen Nachweis erbringen, dass Sie einen Platz im Himmel haben? Wenn nein, dann sind Sie nicht mein Ansprechpartner. Und wenn ja, dann zahle ich Ihnen alles, was Sie haben wollen. Der hat Vertrauen. Der wusste, wo er stand. Worauf er zu vertrauen hat. Der wusste nämlich eins, dass dieses Himmelreich nichts ist, was man kaufen kann. Nichts ist, was man sich verdienen kann mit irgendetwas, sondern etwas, was ich nur geschenkt bekomme durch Jesus Christus. Der sagt, ich bin die Tür für die Schafe, durch die ihr hindurchgehen könnt ins Himmelreich. Ich allein. Der wusste, auf was er vertrauen muss, und das sollte auch uns ein Beispiel sein. Wie sehr wir vertrauen sollen auf Gott, gerade dann, wenn es anstrengend wird. Gerade dann, wenn unser Glauben in Frage gestellt wird. Gerade dann, wenn sich Menschen über uns lustig machen und unseren Glauben für wertloser halten als einen Taler. Gerade dann sollten wir wissen, wo wir stehen und an wen wir uns wenden sollen. Nämlich an Gott, so wie Jesus uns das am Kreuz vorgemacht hat. An unseren Herrn, an ihn. Letztlich sagt Jesus noch, es ist vollbracht. Und spätestens da wissen wir, dass Jesus nicht einfach irgend so was dahergesagt hat, sondern Jesus eine Botschaft gesendet hat. All das, was er gesagt hat am Kreuz, sind Zitate aus dem Psalmen. Das ist nicht irgendwas ganz Neues gewesen, das war schon Jahrhunderte alt, was er sagt. Du kannst jeden einzelnen Satz in dem Psalmen nachlesen. Die Menschen haben das so gemacht damals. Im Grunde genommen waren die Psalmen so ein allgemeines Gebetsbuch. Man sang sie, man sprach sie nach, um sich die Dinge zu sagen, an die man glaubt. Warum hat Jesus das wohl gemacht? Ich denke, dass es auch für ihn wichtig war, für ihn ganz persönlich, dass er wusste, das, was ich geglaubt habe, diese Dinge, die ich ein Leben lang gebetet habe, die erfüllen sich hier auch gerade. Es bestätigt sich hier gerade mein Glauben, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir bei ihm sind und dass wir bei ihm bleiben und sein Wort lesen, damit wir in den Momenten, worauf es drauf ankommt, wissen, das ist nichts Ungewöhnliches, sondern hier bestätigt sich einfach nur das, was ich eh glaube. Aber Jesus ruft uns das auch zu und sagt, tut das so. Bleibt fest in den Dingen, die ihr kennt. Kümmert euch um die Dinge, versucht sie immer wieder neu zu finden und sucht sie immer wieder neu. Versucht zu erleben, was da passiert. Dass euch nicht ein dummer Spruch irgendeines Philosophen aus eurer Lebensmitte reißen kann. Es passiert sonst viel zu schnell, viel zu häufig und viel zu unbedacht. Ich will euch um Himmels Willen nicht dazu aufrufen, weil ich selber nicht der Typ danach bin, die Psalmen auswendig zu lernen. Klappt ja auch gar nicht. Aber da steckt so viel Wahrheit und so viel Klugheit drin. Die Menschen fanden da ihren Halt. Die Zusammenfassung allem. Du findest in den Psalmen wahrscheinlich nicht irgendeine menschliche Regung, menschliche Gefühlslage, menschliche Notlage nicht erwähnt. Du findest Neid, du findest Hass, du findest Sorge, Angst, Streit. Alles findest du in diesen Psalmen. Und es sagt mir, es sagt uns, dass die Dinge, die dir begegnen, ganz normal sind. Es gab sie vor 2500 Jahren, vor 2000 Jahren, 1750 und es gibt sie heute. Und sie sind völlig normal. Die Dame, von der ich da gerade erzählt habe, die blind geworden ist und nicht mehr in die Gemeinde gekommen ist oder kommen konnte, weil sie blind wurde, sprach mit ihrem Pastor danach und er fragte, wie ist denn so deine Gefühlslage jetzt, wie geht es dir denn? Und sie sagte, auch ich komme gut klar. Ich komme gut klar. Ja, aber du hast doch dein Leben lang in der Gemeinde gearbeitet, du warst aktiv, wie geht es dir denn jetzt? Er sagt, ich bin genauso aktiv wie vorher, nur zu Hause. Ich bete jeden Tag für jeden Einzelnen in der Gemeinde. Ich gehe die Stuhlreihen durch, jede einzelne Person. Und ich lobe Gott dafür, dass diese Person da ist. Und ich bete für jeden Einzelnen ganz persönlich, dass es ihm gut geht und dass der Herr bei ihm ist. Sie hat das gefunden, was uns die Psalmen sagen. Wir finden alles in dem Psalm und die Psalmen enden. Womit? Das letzte Wort der Psalm ist Halleluja. Ist gelobt sei der Herr. Und da bin ich wieder bei meinem Widerruf. Da bin ich wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Die Frage auf jedes Warum ist ein Halleluja. Ist gelobt sei der Herr. So wie Jesus es getan hat. Jedes Wort am Kreuz war ein Halleluja. Gelobt sei der Herr. Und wir haben allen Grund, Gott zu loben. Für alles. Für jeden Moment. Und du kannst in jedem Moment Gott finden. Und er findet dich. Er ist viel größer. Viel größer. Als jeder deiner einzelnen Fragen. Gott ist eh viel größer als jedes Warum. Und ich bitte dich, dass du aufstehst und mit mir diesen Gott anbetest. Herr Jesus, du kommst klar mit unserer Unzulänglichkeit und du hast uns lieb und wir können uns nicht in diese Situation hineinversetzen, wie das wohl war, als du dort am Kreuz hingst und all diese Last getragen hast in diesem Moment, all unseren Schmerz, all unser Leid und all unser Verderben, Herr, hast du auf dich genommen, um zu sagen, alles wird gut. Alles wird gut. Herr, wir wollen dir nacheifern. Wir haben verstanden, dass du, großer Gott, unser Adressat bleiben sollst in jeder Situation unseres Lebens, in den guten wie in den schlechten Zeiten. Und Herr, wir glauben daran, dass du größer bist als alle unsere Fragen. Herr, wir wollen dich loben, so wie du bist. Und wir wollen unseren Geist in deine Hände befehlen. Wir wollen dir sagen, dass wir bei dir bleiben wollen. Für alle Zeiten, für alle Ewigkeit. Und wir so voller Hoffnung sind auf diesen Tag, an dem du wiederkommst. Großer Gott, hab Dank, dass wir nichts erkaufen müssen. Dass wir uns nicht anstrengen müssen, um von dir geliebt zu werden und um von dir erlöst zu werden, sondern dass du uns das schenkst. Dass wir das so annehmen dürfen, jetzt hier wieder neu in diesem Moment sagen können, ja Herr, wir wollen es annehmen. Und wir wollen in dir die Antwort finden, nicht in all diesen Versprechungen dieser Welt. Nicht in all den Konsumgütern, nicht in all dem, was uns Trost verspricht, kein Geld, kein Alkohol, kein Nichts, soll uns Trost geben. Du sollst der Mittelpunkt unseres Lebens sein und wir wollen daran glauben, dass du größer bist und dass du die Dinge vollbringst.